Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey, hier sind Gordon
und Tobi vom Videogamecast. Jeden zweiten Sonntag beleuchten wir Videospielereien, die uns am Herzen liegen, diskutieren über die Gaming Culture und haben einfach generell sehr viel Spaß mit Videospielen.
Sogar das ein oder andere spannende Interview bekommen wir hin. Und für euch tauchen wir tief in die Kultur und Geschichte des Gamings ein.
Let's go!
Ehrlich gesagt war es mir auch zu komplex. Also da war ja ein Tournament-Spiel, wo er auf einmal gegen den Fan vorrest. Zwei Bauern gegen null hatte, wo man denkt, also Turm und zwei Bauern gegen Turm muss doch gewinnen. Aber es war einfach so schwierig, sodass mir selbst die Sache nicht klar war. Und dann in der sechsten Stunde, wenn ein Spieler dann im entscheidenden Moment einen studienartigen Gewinn nicht findet, dann habe ich dafür vollstes Verständnis, muss ich sagen. Ja.
Hier ist Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 159. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse und ich möchte mit meinem Podcast und mit der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe ja allen Schachfans ein bisschen Unterhaltung bieten. Und dazu habe ich heute einen sehr interessanten Gast eingeladen, eine Größe im deutschen Schach, kann man sagen. Er ist Großmeister, sechsfacher deutscher Mannschaftsmeister mit Bayern München. Er besiegte einmal Vichy Anand. Und er hat das Schachspielen immer noch drauf, so ist er nämlich zum Beispiel amtierender deutscher Vizemeister im Blitzschach. Außerdem engagiert er sich regelmäßig im Bereich Schachtraining und auch Soziales. Er ist Mitgründer der Münchner Schachakademie und der Münchner Schachstiftung. Und er ist zurzeit sehr aktiv im Deutschen Schachbund, da ist er nämlich aktuell Referent für den Leistungssport. Was das genau heißt, das werden wir sicherlich nachher besprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Gerald Hertneck. Hallo, Gerald.
Ja, hallo, Michael. Danke. Es war alles richtig, was du gesagt hast und ich freue mich auf das Interview.
Ah, da fällt mir ein Stein vom Herzen, wenn du sagst, es war alles richtig, weil das ist immer so ein kritischer Moment im Interview, wenn dann gleich zu Anfang eine Korrektur kommt. Aber dann ging es ja diesmal gut. Ja, fangen wir doch mal an mit den ganz aktuellen Dingen. Vor kurzem hat der FIDE Frauen Grand Prix stattgefunden in München, also direkt vor deiner Haustür sozusagen. Und wir hatten zwei deutsche Teilnehmerinnen mit Elisabeth Pätz und Dinara Wagner. Und ich denke, du hast dir das Turnier sicherlich nicht entgehen lassen. Wie waren denn deine Eindrücke?
Also von der Organisation her war es sehr gut. Es war natürlich ein edles Ambiente. Ich fand es besonders schön, mal ein reines Frauenturnier zu sehen, ja, weil man ja normalerweise eher Männerturniere oder allenfalls gemischte Turniere gewöhnt ist. Ich war auch bei der Eröffnungsveranstaltung und bei der Abschlussveranstaltung. Die FIDE hat das wirklich sehr nett gemacht, zusammen mit dem Hotel für Jahreszeiten in der Maximilianstraße. Und dem Großmeister Stefan Kindermann, der ja auch hier schon im Interview mal war vor ein paar Wochen.
Mhm. Und das Turnier ist hier fragen wir erstmal nach den sportlichen Eindrücken. Warst du zufrieden mit Elisabeth Pätz und Dinara Wagner, wie sie performt haben?
Ja, das ist ein bisschen eine heikle Frage. Ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet, dass Elisabeth so um die 50% landen würde, was ja dann auch so war. Also sie ist direkt im Mittelfeld gelandet. Ich habe ihr ehrlich gesagt, auch wenn ich das vielleicht nicht zugeben sollte, nicht so getraut, unter die ersten drei zu kommen, einfach weil es ein sehr starkes Turnier ist. Und obwohl sie ja kürzlich erst ihren Großmeistertitel abgeholt hat, also es wäre schon auch möglich gewesen, aber meine Erwartung war es nicht. Und bei Dinara Wagner waren sicher alle ein bisschen, also alle ihre Fans, sage ich mal, ein bisschen unglücklich, dass sie auf dem letzten Platz gelandet ist und so schlecht ins Turnier eingestiegen ist. Aber da muss man bei genauerer Betrachtung sagen, dass sie ja auch die elo-schwächste Teilnehmerin war und dass sie bis zum Schluss sehr gut durchgehalten hat. Sie hat ja dann in der vorletzten Runde noch eine Partie gewonnen und damit den Verlust insgesamt ein bisschen in Grenzen gehalten, also den Elo-Verlust, meine ich jetzt. Und man hatte auch den Eindruck, dass sie ja, also gar nicht so unglücklich war mit dem Turnier, auch wenn man natürlich nie gerne Letzter wird in einem Turnier. Normalerweise ist das eine ziemliche Katastrophe. Aber wie gesagt, also man muss eben immer die Elo-Zahlen betrachten und auch vor allem die internationale Erfahrung der Gegnerinnen. Die waren ja praktisch alle älter und viel erfahrener. Also das meiner Meinung nach es noch im Rahmen der Erwartung geblieben ist, das Ergebnis bei der Dinara Wagner.
Okay. Und das Turnier war ja eine offizielle Veranstaltung des Weltschachverbandes, FIDE, das hattest du erwähnt. Der steht ja aktuell sehr in der Kritik, zum Beispiel, ja, weil er nicht gegen den Boykott von israelischen Spielern durch den iranischen Schachverband vorgeht und auch wegen seiner finanziellen Verflechtungen zu Russland. Und man hat gehört, dass bei diesem Turnier der Schachbund durchaus da seine Distanzierung oder Kritik zu FIDE zum Ausdruck gebracht hat. Hast du da was mitbekommen, in welcher Form das passiert ist?
Also ich muss jetzt vielleicht vorausschicken, dass ich ungern über Schachpolitik rede, auch wenn man da schnell zwischen die Fronten gerät und in die Mühlen. Aber also eins kann ich verraten, also der Präsident, Schachpräsident Djokovic war ja dann auf dem Charity-Event und da hat man von Seiten des Deutschen Schachbunds ein bisschen auf Abstand geachtet, um es mal so zu sagen. Es geht auch eben um das heikle Thema Russen im Schachsport. Es waren ja auch zwei da, die Kaschlinskaja und die Turniersiegerin, die Alexandra Kosteniuk. Und die haben aber eben unter viele Flagge gespielt. Ansonsten wäre das schon ein bisschen pikant gewesen, weil ja das Spitzenschach auch vom Innenministerium gefördert wird. Und da hat man so seine Probleme mit Teilnahme von russischen Athleten an Wettbewerben. Hm. Okay, wobei, ja, wie gesagt, die, also vielleicht sollte man noch sagen, zur Kosteniuk, die lebt mit ihrem Lebensgefährten, dem Großmeister Trigubov, in Nizza und hat gerade aktuell den Wechsel zur Schweizerischen Föderation beantragt. Also das kann ja jetzt nicht gegen sie verwendet werden, dass sie formal noch im russischen Verband gemeldet ist.
Ja. Ja, dann würde ich nochmal zurück zu den deutschen Spielerinnen springen. Da hast du eine frohe Botschaft zu verkünden bezüglich des Förderung des Frauenschachs, die ja auch, was ja auch ein Schwerpunkt deiner Rolle als Referent Leistungssport war. Ja, welche frohe Botschaft ist da verkündet worden?
Ja, am letzten Tag des Turniers ist der Präsident des Deutschen Schachbunds, Ulrich Krause, angereist und hat zusammen mit Roman Krulich, dem Turniersponsor und auch Förderer des ersten Power-Programms, die Fortsetzung unterschrieben, also den Vertrag für die Fortsetzung. Das heißt, wir werden also auch das ganze Jahr 2023 weiterhin die talentiertesten Spielerinnen fördern können, wobei wir eine Reduktion von 6 auf 4 vorgenommen haben.
Okay, was war da der Grund, dass zwei Spielerinnen rausgefallen sind?
Sogar 3, weil nämlich die Nara Wagner neu reingekommen ist. Sie hat ja erst im letzten Sommer oder Frühjahr ist sie in die deutsche Liste gekommen, nach ihrer Heirat mit GM Wagner, und dann hat sie einen Föderationswechsel beantragt. Und da lief das Powergas-Programm schon, deswegen war sie da nicht drin. Und so sind also 3 Spielerinnen aus dem ersten Programm ausgeschieden und jetzt 3 in das zweite Programm übernommen worden. Und in allen 3 Fällen ist die Antwort eigentlich gleich. Die Elo und die Leistung hat sich nicht so entwickelt wie erhofft. Also eher nach unten als nach oben.
Okay. Ja, dann hoffen wir, dass die zweite Welle sozusagen erfolgreich sein wird. Aber ich denke, wir sollten dann mal tatsächlich einsteigen in deine Rolle, die du beim Deutschen Schachbund da einnimmst. Referent Leistungssport. Was heißt das denn genau? Da gibt es ja noch einen Sportdirektor und eine Kommission Leistungssport, habe ich gelesen. Was sind denn da genau deine Aufgaben und Entscheidungsspielräume in dieser Rolle?
Ja, die Frage wird mir tatsächlich oft gestellt. Also richtig ist halt, dass ich als Referent für Leistungssport Vorsitzender der Kommission Leistungssport bin. Und die ist mit ungefähr 8 Mitgliedern besetzt. Und mein Stellvertreter ist dann der Sportdirektor Kevin Högi aus Berlin. Und der nimmt so mehr die internationalen Beziehungen wahr, der macht auch Trainingskoordination, der nimmt der ist Ansprechpartner für das Innenministerium und für den Deutschen Olympischen Sportbund. Also mit all diesen Geschichten habe ich glücklicherweise recht wenig zu tun. Der fährt auch zum Beispiel, wenn Europameisterschaft oder Olympiade ist, dann bereitet er alles vor für die Spieler und fährt mit und ist ständig vor Ort als Ansprechpartner. Das alles mache ich nicht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was bleibt denn dann noch übrig? Also übrig bleibt eben, dass ich die Sitzungen der Kommission einberufe und protokolliere. Es bleibt übrig, dass ich zusammen mit der Kommission die Kaderaufstellung, die jährliche Kaderaufstellung der Männer und der Frauen mache. Dann stelle ich zusammen mit dem Sportdirektor und dem Bundesnachwuchstrainer das Budget auf im Leistungssport. Also das muss natürlich auch jedes Jahr gemacht werden. Und zusätzlich habe ich jetzt eben noch dieses Power Girl Programm ins Leben gerufen. Und dann nehme ich natürlich auch noch an Sitzungen teil vom Deutschen Schachbund, also insbesondere dem Kongress und dem Hauptausschuss.
Und du hast mir vorher verraten, du sitzt auch quasi schon auf gepackten Koffern oder musst noch packen, weil wieder eine Sitzung stattfindet. Kannst du verraten, wo es da rumgeht in der Sitzung heute?
Ja, wir haben jetzt am morgigen Samstag haben wir einen Workshop in Kassel. Da geht es um die Neufassung der Satzung des Deutschen Schachbunds. Da haben sich ungefähr 15 Teilnehmer angemeldet. Und da werden wir nochmal intensiv beraten, was dem Kongress vorgelegt wird als Neufassung zur Satzung, weil man eben schon seit etwa 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre, sich vorgenommen hat, die Satzung ja zu modernisieren, sagen wir es mal so.
Okay, ich glaube, da steigen wir jetzt nicht tiefer ein, das überlassen wir dem Kongress. Aber du, ich habe mal geschaut, wie es auf der Position aussah, bevor du da warst. Und das war ja sehr, sehr wild. Also dein Vorvorgänger, der Thomas Luther, der hatte Streit mit dem damaligen Bundestrainer und war dann nur ein Jahr im Amt. Und dein Vorgänger, der Andreas Jagodzinski, ist zurückgetreten, hat dann noch eine Sonderprüfung seines Etats beantragt. Also das klingt irgendwie nach viel Ärger. Hattest du da keine Bedenken, dich da zu bewerben?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, Michael. Also dahinter steht eigentlich die Frage, wie bin ich überhaupt reingekommen in dieses Amt? Und da war es so, dass ich vielleicht so ab dem Frühjahr 2020 drüber nachgedacht habe. Wir waren da auch, hatten da so eine Gruppe, da wurde diskutiert, wer könnte bei den nächsten Wahlen für welches Amt antreten. Naja, und dann löste sich diese Gruppe auf einmal auf und ich war da eigentlich schon als Leistungssportreferent vorgesehen. Ein Amt, was eben zum damaligen Zeitpunkt vakant gewesen ist, weil, wie du richtig gesagt hast, der Jagodzinski zurückgetreten ist. Und habe ich mir das halt überlegt, ob ich das machen will oder nicht. Man muss auch dazu sagen, es ist ein Ehrenamt, das ist nicht bezahlt. Es kostet aber doch relativ viel Zeit und es ist natürlich auch viel Verantwortung. Also ich meine, wohin schaut man denn als erstes, wenn man auf den Deutschen Schachbund schaut? Doch meistens auf die Spitzenspieler und wie sie in Turnieren abschneiden und so fort. Ich denke schon, dass diese Kommission wirklich sehr wichtig ist für den Leistungssport im Deutschen Schachbund. Und jedenfalls habe ich mich dann entschlossen zu kandidieren. Damals war es kein Kongress mit Anwesenheit, weil wir mitten in der Corona-Zeit waren. Das wurde alles online durchgeführt und ich bin dann, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, also ich glaube mit knapp 90% der Stimmen bin ich gewählt worden, wobei ich auch der einzige Kandidat war. Und die Amtszeit läuft immer auf 2 Jahre, wobei es durch diese Satzungsreform soll sie auf 3 Jahre verlängert werden.
Ja, und das lässt sich auch gut an, was den Spitzensport angeht. Jedenfalls oder vor allem, wenn man zu Vincent Keimer schaut, und über den können wir ja gerne mal vielleicht ein bisschen reden. Der hat vor kurzem beim Superturnier in Wijk aan Zee ist er angetreten und hat sich da auch durchaus ganz gut bewiesen, hat aber einige Endspielfehler gemacht. Und da habe ich bei dir gedacht, du warst ja früher auch eher so ein Endspiel-Spezialist, ne? Ja. Also das muss dir doch besonders wehgetan haben da.
Also ich muss sagen, ich saß live davor auf meinem Handy, habe ich die Partie verfolgt und Ehrlich gesagt war es mir auch zu komplex. Also da war ja ein Turnierspiel, wo er auf einmal gegen den Van Forest zwei Bauern gegen null hatte, wo man denkt, also Turm und zwei Bauern gegen Turm, noch dazu mit Bauern auf verschiedenen Flügeln, ich glaube es war A und F, muss doch gewinnen. Aber es war einfach so schwierig und der Van Forest hat sich auch sehr gut verteidigt, sodass mir selbst die Sache nicht klar war. Und dann in der sechsten Stunde, wenn ein Spieler dann im entscheidenden Moment einen studienartigen Gewinn nicht findet, dann habe ich dafür vollstes Verständnis, muss ich sagen. Ja. Aber es ist richtig, dass, also eins muss man sagen zum Vincent Keimer, dass er ja ein unglaublicher Publikumsmagnet ist. Das ist auch bekannt, wenn Turniere sind, an den, also Weltklasse-Turniere, an denen der Vincent teilnimmt, dann gehen die deutschen Zuschauerzahlen sprunghaft in die Höhe. Und genau von so einem Zugpferd haben wir immer geträumt, ja. Und das bräuchten wir eigentlich sowohl im Männer- wie im Frauenschach. Und im Frauenschach haben wir schon sehr lange die Elisabeth, die ja jetzt auch durch ihre Buchveröffentlichung und durch verschiedene Fernsehauftritte einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erlangt hat, auch außerhalb der reinen Schachszene, sage ich mal. Und beim Vincent ist das halt gerade so im Werden. Ja, also das ist halt wichtig, dass er möglichst oft in die Presse kommt und sei es jetzt Fernsehen oder Print oder Internet, also wobei Internet sozusagen eigentlich aus meiner Sicht nur der Anfang sein kann, ja. Das heißt also, da ist er sozusagen für das Fachpublikum präsent, aber wichtig finde ich, dass er in Funk und Fernsehen kommt.
Ja, das wäre tatsächlich auch noch eine spätere Frage von mir gewesen, weil die Elisabeth Petz, die ist ja, also man muss ehrlich sagen, früher vielleicht eher durch Streitigkeiten mit Georg Mayer und so weiter in die Presse gekommen, aber heute ist sie die ja beste Schachbotschafterin, die wir haben, tingelt da durch Fernsehshows und so weiter. Bei den Männern sieht man da tatsächlich bisher ein bisschen weniger. Auch die Josefine Heinemann, die Lara Schulze, die haben YouTube-Kanäle und so, ja. Aber bei den Männern sehe ich das gar nicht, bei den Spitzenspielern. Siehst du da nicht auch eine Mitverantwortung?
Also da sprichst du einen wunden Punkt an, denke ich mal. Und zwar ist es halt so, also ich sage jetzt mal meine Theorie, ja. Ich denke, die meisten starken Schachspieler sind eher introvertiert. Das heißt, denen genügt es sozusagen, gut Schach zu spielen und die haben kein verstärktes Interesse dran, sich nach außen groß darzustellen. Aber aus Sicht des Deutschen Schachbunds, der natürlich ja, Aufmerksamkeit gewinnen will, der neue Spieler für den Sport gewinnen will, der Sponsoren gewinnen will und das wiederum bedingt, dass man eben auch mal einen Fernsehauftritt hat als Spieler, ja, damit eben der Sponsor vielleicht auch dann ein bisschen Werbung machen kann. Das sind eben alles Aspekte, die im deutschen Schach ein bisschen brach lagen. Also ich habe den Eindruck, es wird besser, aber ja, es ist auf keinen Fall ein Selbstläufer. Da muss man halt sich immer mit anderen Sportarten vergleichen. Und dann muss ich sagen, also besonders wenn ich diese Dart-Euphorie sehe, die da ausgebrochen ist, dann wundere ich mich schon ein bisschen, dass also ein eher unspannendes Spiel wie Dart es in die breiten Medien geschafft hat und ein ja wunderbares Spiel wie Schach, was ich natürlich seit sehr langer Zeit spiele, das eben nicht schafft und zwar schon seit Jahrzehnten nicht schafft. Ja, das ist halt das Problem dabei.
Aber aktuell haben wir ja wieder so einen richtigen Schachboom, ne? Also das ist ja bekannt, die Server von chess.com haben schlapp gemacht, weil so unglaublich viele neue Leute zum Schach kommen und die Videos von Gotham Chess und so weiter, die haben zig millionenfache Zugriffe. Spürst du da auch in Deutschland was davon?
Also ehrlich gesagt, wenn man als Referenz auf die Mitglieder im Deutschen Schachbund abzählt, dann ist es kein gravierender Effekt, weil dann würden nämlich die Anzahl der Mitglieder in den Schachvereinen sprunghaft nach oben gehen. Tatsache ist aber, dass sich so die Mitglieder im Schachbund so bei 90.000 eingependelt haben und dass auch eine gewisse Überalterung da ist. Ja, also viele Schachspieler sind dann schon über 60, weil sie eben in den 70er Jahren angefangen haben, sodass sogar zu befürchten ist, dass die Zahl ja noch weiter nach unten geht, wenn nicht von unten genügend junge nachkommen. Nur ist das vielleicht eine isolierte Betrachtung, wenn man nur auf die Vereinsmitgliedschaften achtet, weil natürlich auch Schachspieler heranwachsen können, die nicht in den Verein gehen. Und gerade heutzutage durch das Internet ist es natürlich so, dass man sozusagen jederzeit auch auf höherem Niveau Schach spielen kann, ohne im Verein zu sein, wenn man eine genügend hohe Zahl auf dem Schachserver hat. Und das ist halt so ein schwieriges Thema. Also was will man? Ja? Also wird das Vereinsleben mehr an Bedeutung verlieren oder kommen vielleicht diese jungen Internet-Kids, sage ich mal, oder Schach-Kids, Online-Kids, doch von sich aus dann in den Schachclub? Ja, das sind spannende Fragen, wo ich nicht sagen kann, wo die Reise hingehen wird.
Ja, wirklich. Also Aufgabe der Vereine auf jeden Fall, diese jungen Leute, die da jetzt angefangen haben, einzufangen. Und ich habe mal bei Chessbase nachgefragt, die haben ja diese Seite schach.de und da gibt es angeblich 30% Zuwachs auch an Usern. Also das heißt ja auch, dass auch in Deutschland durchaus, zumindest im Internet ankommt, dieser Boom. Dann habe ich noch ein, zwei Fragen zur Nationalmannschaft. Da kommt immer wieder die Frage auf nach dem Thema Trainer. Bei den Damen gibt es einen festen Trainer, Juri Jakovic, und bei den Herren nicht. Ist das gewollt? Ist das konsequent? Was ist da der Grund?
Ja, als ich mein Amt angetreten habe, da war das tatsächlich ein Top-Thema. Also sprich Mitte 2020, weil damals führte der Deutsche Schachbund eben die Ausschreibung für den Frauentrainer durch, die dann im Ergebnis der Juri Jakovic gewonnen hat. Und gleichzeitig wurde aber keine Ausschreibung für den Männertrainer durchgeführt, obwohl es doch früher, also davor, im Jahr 2019 noch mit Dorian Rozenko einen gegeben hatte. Und da fragt man sich natürlich als Laie erstmal, was ist da für der Grund? Und der Grund war, dass die A-Kader und B-Kader-Spieler der Männer gesagt haben, ihnen würde eigentlich eine punktuelle Betreuung auf den Spitzenturnieren, also Europa-Mannschaftsmeisterschaft und Olympiade, genügen. Sprich, sie sind so stark mit 2,6 bis 2,650, das sind ja die Nationalspieler so bei uns, dass sich eigentlich der Bundestrainer in dem Sinn gar nicht lohnt, weil er da nicht mehr viel trainieren kann. Also das wäre die nächste Frage, was macht denn eigentlich ein Bundestrainer so ganz genau? Und jedenfalls hat man dann beschlossen, okay, wenn die Männer es so wollen, dann machen wir es eben so, dass der Trainer sozusagen nur noch zu den Mannschaftskämpfen und in der Vorbereitung der Nationalmannschaft dazugeschaltet wird.
Aber die Schacholympiade hat ja gezeigt, dass es nicht so erfolgreich ist, oder?
Naja, also jetzt in Chennai war es ja leider nicht sehr erfolgreich gewesen. Allerdings muss man sagen, dass wir schon sehr hochwertige oder hochkarätige Betreuung hatten in Form von Jan Gustafsson. Und im Vorfeld wird auch noch oft speziell ein Eröffnungstrainer ausgewählt, der die Spieler unterstützt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, vielleicht gehört das zu den vertraulichen Bereichen. Aber jedenfalls kann man dann halt mit dem eingesparten Geld, das war die Idee dahinter, dafür, dass der Bundestrainer also kein Monatsgehalt bekommt, kann man halt noch so besonders hochkarätige Großmeister anlocken, ja, zum Training. Also zur spezifischen Vorbereitung, müsste man sagen, auf die Olympiade oder auf die Europameisterschaft. Aber wie du natürlich richtig feststellst, hat es leider nicht so ganz geklappt diesmal. Und da ist auch was im Busch beim Trainer der Männer, aber mehr möchte ich jetzt an der Stelle nicht dazu sagen. Also ich weiß was ich eigentlich noch nicht sagen darf, was noch nicht offiziell ist.
Okay, dann möchte ich auch nicht tiefer graben. Aber wir haben vorher über Vincent Keimer als aktuelle Nummer 1 gesprochen und die langjährige Nummer 1 war ja Liviu Dieter Nisipeanu. Ja. Jetzt ist er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Er kommt ja ursprünglich aus Rumänien und da ist ja gerade offensichtlich viel Geld im Schach. Die haben den Richard Rappard aus Ungarn eingekauft, in Anführungszeichen, für die Nationalmannschaft und auch den Schewtschenko aus der Ukraine. Es gibt Gerüchte, dass er da zurückkehrt. Ja, ist das ein Verlust oder wäre er irgendwann sowieso aus Alters- und Leistungsgründen ersetzt worden? Was ist da dein Kenntnisstand?
Also zunächst einmal sollte man dazu sagen, dass der Dieter Nisbjörner immer ein sehr, sehr guter Mannschaftsspieler, ein sehr wichtiger Spieler für die deutsche Nationalmannschaft war. Und es ist vielleicht ein bisschen tragisch, dass er sozusagen in meiner Amtszeit dann vielleicht zum letzten Mal gespielt hat, weil er jetzt in letzter Zeit also Richtung 2600 gewandert ist. Also das heißt, er hatte vorher eher 2650. Und jetzt hatte er bei der letzten Kaderausstellung, und das ist ganz wichtig zu betonen, selber schriftlich darum gebeten, nicht mehr im Kader aufgestellt zu werden. Also er hat halt doch ein deutlich höheres Alter als alle anderen Nationalspieler. Und da rede ich von einem Altersunterschied von 20 Jahren. Und auf der einen Seite ist es natürlich immer schön, einen sehr erfahrenen Spieler in der Mannschaft zu haben. Auf der anderen Seite muss man immer schauen, dass man den jungen Nachwuchsspielern die Chance gibt, auch dort zu spielen. Also konkret kann das dann zum Beispiel heißen, spielt ein Dieter Nisipiano oder ein Dimitri Kollers in der Nationalmannschaft. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich gesagt für den jüngeren Spieler, ja, weil ich selber auch aus meiner eigenen Entwicklung weiß, dass irgendwo so ab 40 ist eigentlich ja, Schicht im Schacht, also ein bisschen Schluss, da gibt es keine große Aufwärtsbewegung, wenn überhaupt, dann hält man noch sein Niveau. Und dass der Dieter sein Niveau so lange gehalten hat, also von 2,650 bis 45 Jahre, das finde ich außergewöhnlich. Und deswegen hat er ja auch immer in der Nationalmannschaft gespielt, aber meiner Meinung nach war es die richtige Entscheidung, dass er jetzt gesagt hat, er möchte sich da zurückziehen aus dem A-Kader. Also er ist nicht mehr im A-Kader seit 1. Januar. Allerdings gibt es eine interne Regelung, dass auch Spieler für die Nationalmannschaft nominiert werden können, wenn sie nicht im Kader sind, was aber dann eher die Ausnahme ist natürlich. Also theoretisch kann er auch wieder nominiert werden, aber im Moment steht ja noch keine Nominierung an.
Okay. Hallo liebe Zuhörer, an dieser Stelle schalten wir kurz zwei Hinweise von Chessamy, meiner Lieblingsschachakademie. Zum einen hören wir EM Johnny Karlstedt, der euch einen Vorgeschmack auf das kommende Chessamy Schachturnier gibt. Und danach wird WGM Melanie Lubbe etwas über die Videokurse zur Schachverbesserung erzählen. Bis gleich.
Liebe Podcast-Fans, mein Name ist Jonathan Karlstedt von Chessamy. Vom 4.3. bis 12.3.2023 veranstalten wir das Chessamy Open. Diesmal im Vier-Sterne-Hotel Forellenhof in Walsrode. Uns würde es freuen, wenn viele von euch dort vorbeischauen würden und vielleicht sogar das Turnier mitspielen. Es gibt ein A- und ein B-Open, jeden Tag nur eine Runde, sodass man sich schön auf seine eigenen Partien konzentrieren kann. Zudem bieten wir jeden Abend ein kostenloses Seminar mit einem Chessamy-Autoren an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich unter events@chessamy.com erreichen und unter www.chessamy.com/open findet ihr alle wichtigen Informationen. Es haben sich schon Großmeister und internationale Meister angemeldet und wir freuen uns auf tolle 9 Tage mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Tschüss!
Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessamy vorstellen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel. Und zwar für die unterschiedlichsten Spielstärken vom Schachneuling bis zum Profi. Das Besondere an unseren Kursen, ihr erhaltet diese zum sofortigen Download und könnt die dann bequem auf all euren Geräten gerne auch offline nutzen. Zusätzlich gibt es auch noch PGN-Dateien, weil wir uns das selber als aktive Schachspieler immer gewünscht haben. Das heißt, ihr könnt euch das Abtippen der Varianten sparen und direkt mit den PGN-Datenbanken arbeiten. Also schaut doch einfach mal bei chessamy.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode Schachgeflüster10. Damit spart ihr selbst 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michaels Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
Du hast vorher gesagt, du willst nicht über Schachpolitik reden, oder nicht so sehr, zumindest nicht die internationale, aber ich versuch's mal mit einem nationalen Thema und ich weiß, dass du da auch eine Meinung hast. Das Stichwort oder vielleicht schon Reizwort lautet German Masters. Kurz zum Hintergrund, die besten deutschen Spieler, die treten ja nicht bei der deutschen Meisterschaft an, sondern beim German Masters, das ist also das Turnier drüber. Das bedeutet, dass jemand der deutsche Meister wird, der aber eben bei weitem nicht der beste Spieler ist. Und einige Leute aus dem Schach haben vergeblich versucht, das beim letzten Kongress zu ändern. Auch der aktiven Sprecher, der Rasmus Warne, hat sich, glaube ich, dafür ausgesprochen. Wie war deine Position oder wie siehst du das Thema?
Sagen wir mal so, es wundert mich ein bisschen, dass das Thema immer so hochgehängt wird. Es ist ein Lieblingsthema von den Perlen vom Bodensee. Es ist ein Lieblingsthema von einigen Leuten im Deutschen Schachbund, die deutsche Meisterschaft aufwerten wollen. Umgekehrt ist es aber ein absolutes Schreckensthema für Landesverbände, die ihre Spieler, die in der Vorqualifikation gewonnen haben, auf die deutsche Meisterschaft schicken. Also ganz konkret kann man es machen an der letzten DEM, also Deutsche Einzelmeisterschaft in Magdeburg, wo der Leonardo Costa auf einmal überraschend deutscher Meister geworden ist. Und der ist noch dazu ein Bayer, also genau genommen wohnt er hier in München. Und da hat sich natürlich der Bayerische Schachbund riesig gefreut. Und das Problem ist eben, dass man das eine Turnier nicht aufwerten kann, ohne das andere Turnier abzuwerten. Das muss man einfach verstehen, diesen Zusammenhang. Also wenn das German Masters die offizielle deutsche Meisterschaft wäre, dann würden die Sieger aus den Landesverbänden eben nicht mehr in der deutschen Meisterschaft, sondern vielleicht nur noch in einer zweiten Staffel oder mir fällt jetzt gerade kein richtiger Begriff ein, also in der Hauptklasse oder Meisterklasse oder irgend sowas spielen. Und das ist eben das, weswegen sich einige Landesverbände sehr stark dagegen wehren. Also um es nochmal zusammenzufassen, ich persönlich finde dieses Thema nicht so wichtig wie manche andere. Also ich kann mit beidem leben, ob es nun German Masters oder Deutsche Meisterschaft heißt.
Okay, eine schöne vermittelnde Ansicht. Ja, dann kommen wir zum nächsten Themenblock und das sind die Münchner Schachakademie und die Münchner Schachstiftung. Du hast beide mitgegründet mit dem Stefan Kindermann zusammen, stimmt das? Was für Ziele verfolgt ihr da mit den beiden Einrichtungen?
Also als erstes wurde im Jahr 2005 die Schachakademie gegründet als GmbH und Anfang 2006 dann eröffnet. Und da haben wir eigentlich das Ziel gehabt, der führende Schachdienstleister in München zu sein und zum Beispiel auch die Schachkultur zu heben. Und sehr schnell hat sich dann herauskristallisiert, dass unser Hauptschwerpunkt bei Schach in Schulen und Schach als Ferienkurse liegt. Also immer wenn Ferien sind, bieten wir Schachkurse an in den Räumen der Akademie. Aber am meisten unterrichten wir Schach an Schulen. Zum Thema Schachstiftung, die wurde dann also genau genommen nicht von mir und vom Stefan gegründet, sondern natürlich vom Stiftungsgründer Roman Krulich, der übrigens auch schon die Schachakademie mitgegründet hat. Also man muss vielleicht dazu sagen, es ist nicht sicher, ob wir ohne ihn den Schritt gewagt hätten. Ja, also weil es ist immer gut, jemanden zu haben, der auch ein bisschen im Hintergrund fördert, also so war es ja.
Also eine Schachschule ist kein wirtschaftliches Verdienstmodell, oder doch?
Nein, also es ist bei uns durchaus wirtschaftlich ausgerichtet, ja. Also wir haben ja auch eine Buchhaltung und so weiter und eine Gewinnabsicht. Aber das Problem ist halt mal, wenn es nicht so gut läuft, dann, ja, was macht man da? Ne? Und bei der Stiftung, die ist dann eben 2 Jahre später, 2007, durch den Roman Krulich gegründet worden. Und der Stefan und die Diana Dengler und ich, wir hatten da sozusagen unsere Ämter dort bekommen. Also da gibt es einen Stiftungsvorstand und einen Stiftungsrat. Und ich bin im Stiftungsvorstand.
Okay. Ja, also großartiges Engagement, auch weil er ja auch gerade Kindern, die vielleicht sich den Unterricht in der Schachakademie nicht leisten können, weil er denen eine Möglichkeit gibt. Also das genau. Ist ja das Schöne, ne? Das Verbindende am Schach einfach auch.
Genau. Also das, also da kann man ja unsere Jahresberichte zum Beispiel auch auf der Homepage runterladen. Ne? Da gibt es also einen eigenen Ordner unter schachstiftung-münchen.de. Und dort kann man sich also sehr schön bebildert auch die ganzen Projekte anschauen, die wir im Laufe der Jahre durchgeführt haben.
Und du engagierst dich ja auch als Trainer. Ich glaube, das ist außerhalb der Schachakademie und der Stiftung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Seniorenzentrum hast du Unterricht gegeben oder gibst du noch? Magst du darüber mal erzählen, warum du das machst und wie das läuft?
Ja, also ich bin in zweifacher Hinsicht Trainer. Also einmal sozusagen selbstständig gebe ich ein bisschen Schachtraining, allerdings nur in kleinem Umfang und an ausgewählte Schüler. Und diesen Seniorenkurs, den mache ich erst seit kurzem, also 2 Wochen, um genau zu sein. Und dort trainiere ich im Auftrag der Schachakademie an einem alten Servicezentrum. Und das ist für mich auch mal eine ganz interessante Erfahrung, weil ich als Großmeister und ja starker Spieler natürlich nicht so nah an der Basis bin. Und ich finde das ganz witzig, was ich da so beobachte. Aber vor allem gefällt mir, mit welchem Eifer die Senioren dabei sind. Und was mich total überrascht hat, auf der Teilnehmerliste waren erst mal 7 Frauen und 2 Männer. Und wir haben ja dieses große Thema, wie können wir es schaffen, mehr Frauen für das Schach zu gewinnen. Das ist ja eigentlich seit Jahrzehnten ein Missstand. Es hat sich zwar schon ein bisschen gebessert, der Anteil, der Frauenanteil im Deutschen Schachbund. Aber jedenfalls, wenn man da in die alten Zentren schaut und da die Schachkurse, dann wird man da genau Frauen finden, die sich für Schach interessieren. Aber die meisten sind halt nicht im Verein. Vielleicht trauen sie es einfach nicht zu.
Ja. Und naja, du bist ja eigentlich völlig überqualifiziert dafür, oder? Als Großmeister.
Ja, also es war so, es war jetzt nicht mein größter Wunsch, um ehrlich zu sein, aber wir hatten gerade extreme Trainerknappheit und da war es wirklich die Frage, der Kurs kann nur beginnen, natürlich logischerweise, wenn ein Trainer verfügbar ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann springe ich jetzt mal ein.
Okay. Dan, du hast ja viele Eigenschaften. Jetzt haben wir schon Referent Leistungssport, wir haben Trainer. Bevor wir zum Spieler kommen, kommen wir noch zum Autoren. Du bist schreiberisch tätig gewesen, glaube ich, oder immer noch, weiß ich nicht, für eine Schachzeitschrift, den Karl. Ja, was hast du da betreut? Welche Rubriken?
Ja, ich habe tatsächlich die letzten 10 Jahre, also mit Ausnahme der letzten 2, glaube ich, habe ich recht viel für den Karl geschrieben, für den Harry Schark, den Chefredakteur. Der hat mich immer wieder gefragt zu bestimmten Themen. Das ist ja immer so, dieses Karl ist ja immer ein Themenheft, ne? Und dann hat er meistens nach einem bestimmten Artikel gefragt, ob ich dem beisteuern kann oder nicht. Und das habe ich dann gemacht und es hat mir natürlich auch Spaß gemacht, weil ich zum einen ja ein Freund der deutschen Sprache bin, guter Schachspieler bin und auch es durchaus als wertvoll erachtet habe, dann sozusagen auch einem ausgewählten Schachpublikum also für die Artikel zu schreiben. Und das hat mich eigentlich immer gefreut, wobei das Problem natürlich ist, dass die Bezahlung also jetzt nicht immer so toll ist, wenn man ehrlich ist, ne? Also reich wird man durch Schreiben von Schachbeiträgen definitiv nicht. Deswegen habe ich übrigens, wenn du gleich die nächste Frage gestellt hättest, willst du nicht ein Buch schreiben oder hast du schon ein Buch geschrieben? Nein, ich habe noch nie ein Schachbuch geschrieben und ich bin auch nicht sicher, ob ich es will. weil für mich einfach die Kosten-Nutzen-Relation bei dem Ganzen eher negativ ist. Also das heißt, man steckt sehr, sehr viel Aufwand rein, bis das Buch fertig ist. Da muss das Ganze noch gedruckt werden und dann kann sich's erst verkaufen. Und dann gibt es schon so viele Schachbücher auf dem Markt. Also daher bin ich da immer ein bisschen zurückhaltend, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem nicht ganz auszuschließen, dass wenn ich in Rente gehe, tatsächlich eine Biografie schreibe, eine Autobiografie.
Ach, das hört sich doch auch ganz spannend an. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja, dann kommen wir aber zu dir als Spieler. Ich wollte mal wissen, wie gut warst du eigentlich? Und da gibt es einen Chessbase-Artikel, die schreiben, dass du Platz 36 in der Weltrangliste warst. Laut Wikipedia war dein bester Platz 50 und Chess Matrix, den ich eigentlich in Sachen Statistik am meisten traue, die sagen, dein bester Rang war 55. Was stimmt denn jetzt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es dir genau sagen. Also ich sage immer 50 der deutschen Rangliste und das ist auch von Wikipedia übernommen worden. Und das ist eigentlich die Wahrheit. Also Chessmetrics, weiß man ja, ist ein eigenes Berechnungssystem, was also keine offizielle FIDE-Liste ist. Aber die Tatsache, dass es so nah dran ist, zeigt doch sehr deutlich, dass diese 50 schon ungefähr stimmen. Und diese 36, das kann ich dir erklären, wo das herkam. Und zwar war ich also im Januar 1994, hatte ich erstmals über 2,6 und zwar 2605 Punkte. Und damals war ja das Niveau insgesamt so, da war ja kaum einer über 2,7. Ne? Also das heißt deutlich niedriger im Schnitt als heute. Und da war ich eben genau Nummer 50, also Januar 94. Und dann war es so, da gab es zwei Partien, die wurden nachgewertet, weil die vergessen worden waren und da hatte ich zweimal gewonnen. Und da waren sozusagen nochmal 10 Punkte drin. Und diese 10 Punkte habe ich dann sozusagen zum 1. Juli 94 bekommen und kam auf 2,615. Und das waren dann komischerweise 34. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, weil 10 Punkte sollten eigentlich nicht so viele Plätze ausmachen. Aber wie dem auch immer sei, ich sage immer 50, weil ich wollte nicht dieses Ergebnis der Nachberechnung da noch also geltend machen. Und es war ja auch so, dass ich dann die Zahlen nicht gehalten habe und bin dann wieder unter 2,6 gefallen, sodass ich eigentlich mich mit der 50. Position in der Welt immer gut bedient gefühlt habe. Ich denke, das war auch also das Stärkste, das Höchste, was ich erreichen konnte, die beste Zahl, die größte Spielstärke war eben mit Anfang 30, also 94 war ich 31 Jahre alt und das ist ja so ein bisschen da steht man dann so in seiner Schachblüte nach allgemeiner Auffassung so zwischen 30 und 35. Und jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, um die Geschichte vollständig zu erzählen, damals war ich ja schon Beamter bei der Stadt München und Schach war streng genommen nur noch ein Hobby für mich oder vielleicht war ich bestenfalls als Halbprofi zu bezeichnen.
Ja. Und deinen Durchbruch, deinen internationalen, wenn man davon sprechen will, hattest du aber schon ein paar Jahre vorher, 91, bei diesem legendären SKA Mephisto Großmeisterturnier in München. Ja. Da gibt es auch ein Interview mit dir von Martin Hahn, dem Schachdichter. Ja, inwiefern war das für dich ein besonderes Turnier?
Ja, also dieses Turnier war für mich das allerbesonderste Turnier in meiner ganzen Karriere, muss ich sagen. Zum einen war es das erste super starke Großmeisterturnier meiner Karriere. Natürlich hatte ich auch vorher schon GM-Turnier gespielt, aber das war dann vielleicht eins in Budapest und das ist dann doch ein gewisser Unterschied. Also vom Teilnehmerfeld, das war dann Kategorie 8 und das andere war vielleicht Kategorie 14, ich weiß jetzt nicht mehr genau auswendig. Also Punkt Nummer 1, dass man dort gegen sehr viele, sehr namhafte Großmeister gespielt hat. Der zweite Punkt war, es war zufälligerweise das Turnier, an dem ich meine letzte Großmeisternorm gemacht habe, also direkt im Anschluss zum 1. Mai habe ich dann den Großmeistertitel bekommen, wobei ich die Norm sogar übererfüllt habe in dem Turnier. Naja, das andere war der Verlauf. Also ich habe nie wieder so erfolgreich auf dem Turnier gespielt wie dort. Also muss man wirklich sagen, ich konnte sogar noch besser abschneiden. Es ist kaum zu glauben, aber ich habe also gegen den Turniersieger Christiansen stand ich erst besser und habe dann noch ein remises Endspiel verloren. Und gegen Beljavski war ich, also hat er die Züge wiederholen müssen, weil er davor war, einen Bauern zu verlieren. Und ich habe halt gesagt, okay, dann gehe ich aus der Zugwiederholung raus und gebe selber einen Bauern zurück. Und weil ich noch auf Gewinn spielen wollte. Und natürlich habe ich dann auch diese Partie verloren. Also wenn man jetzt also superkritisch, also selbst bei superkritischer Würdigung müsste man sagen, dass ich jeweils einen halben Punkt mehr in diesen Partien hätte machen können. Also bei Beljavski war es so, ich hätte nur noch die Hand rüberreichen müssen. Und von daher muss ich sagen, es war einfach ein Turnier, in dem ich aus unerklärlichen Gründen, wieso habe ich damals es geschafft, so erfolgreich zu spielen gegen sehr starke Großmeister? Und wieso habe ich das eigentlich nachher nicht mehr so geschafft? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber es war vielleicht einfach so, dass alles in dem Moment gut zusammengepasst hat. Also meine innere Einstellung, mein Werdegang, meine Leistungsbereitschaft, mein Alter und so weiter. Und natürlich motiviert einen auch, wenn man seine Großmeister, also man weiß, wenn man das Turnier, also genügend Punkte in dem Turnier macht, dann wird man Großmeister. Das ist natürlich schon an sich eine Motivation. Ne?
Ja, eine richtige Sternstunde für dich. Und der Sieg gegen Vishy Anand war auch bei dem Turnier oder war der wann anders?
Ja.
Aber da bist du gar nicht so gut drauf zu sprechen, ne?
Ja, also das so fing eben das Turnier an, dass ich gegen einen Großmeister nach dem anderen gewann. Und zwar so, man hatte so das Gefühl mit einer gewissen Leichtigkeit. Also wobei man sagen muss, in der Partie gegen Anand war zwar die Eröffnung und das Mittelspiel relativ leicht zu spielen, aber das Endspiel war dafür alles andere als leicht. Also das Endspiel konnte nur mit der genauen Zügen, sehr genauen Zügen gewonnen werden. Das habe ich dann auch tatsächlich geschafft, wobei mir natürlich zugute kam, dass ich als Jugendlicher, also war eines meiner absoluten Lieblingsbücher im Schach, die zweibändige Endspielausgabe von Auerbach im Sportverlag. Und die hatte ich halt einfach studiert. Die Endspiele haben mir immer sehr zugesagt, weil halt da wenig Material auf dem Brett ist und man eben die Kräfte sehr, ja, sagen wir, bündeln muss und sehr gut, alles sehr gut zusammenspielen muss, damit der Erfolg eintritt, nämlich der Sieg. Und da musste ich dann gar nicht so viel überlegen, ja. Was an der Partie ein bisschen seltsam ist, ich werde heute noch darauf angesprochen, also ich wundere mich immer wieder, wenn, gesagt, ja, damals hast du gegen Anand gewonnen, naja, München 91, das ist jetzt mittlerweile 32 Jahre her und ja, ich würde die Partie jetzt nicht immer wieder hervorziehen, sage ich mal, und mich damit brüsten. Es war ja, damals hat er 2600 gehabt oder so und es war nicht absehbar, dass er mal Weltmeister wird, er war einfach ein starker Großmeister eigentlich nur zu dem Zeitpunkt, wo man nicht wusste, wie seine Schachkarriere dann später verläuft.
Und das Gleiche gilt für eine andere Schachlegende, Judith Polgar, die du auch geschlagen hast.
Ja.
Wie ist deine Erinnerung an diese Partie und in welchem Rahmen hat sie stattgefunden?
Zweimal geschlagen.
Zweimal sogar, okay.
Einmal eben auch im Münchner Großmeisterturnier und dann in der Fernsehpartie, wobei die Fernsehpartie die interessantere ist. Also im Münchner Großmeisterturnier hatte ich Weiß, sie hat königsähnlich gespielt und auf einmal habe ich einen sehr interessanten Angriff gefunden, indem ich den Turm über A1, A3 nach H3 gebracht habe. Und dafür musste aber vorher noch der Bauer von G3 nach G4 ziehen. Also es war wirklich nicht ganz intuitiv und das hat sie anscheinend völlig aus der Fassung gebracht und die Stellung ist dann ziemlich zusammengekracht. Aber was soll ich sagen? Genau, die zweite war die Fernsehpartie. Das war eben die Partie, wo ich sozusagen ja, vor großem Publikum gespielt habe und die ja auch heute noch als YouTube-Video nachspielbar ist. Also damals natürlich kommentiert von Pfleger und Hort. Und diese Partie, an die Partie erinnere ich mich sehr gerne wieder. Sie ist ja neulich erst vom Big Greek analysiert worden und der hat mir allerdings die Computerbewertungen nur so um die Ohren gehauen. Das heißt, ich habe also an verschiedensten Stellen nicht den stärksten Zug gefunden. Das ist auch völlig richtig so, ja. Wobei man natürlich sagen muss, in so einer Glaskabine zu spielen und unter dem Druck, das kann man vielleicht auch als Entschuldigung heranführen. Und naja, gut, ansonsten hat sich halt einfach die Engine-Technik verbessert. Also heutzutage werden die Gewinnvarianten sofort ausgeworfen. Das war eigentlich vor 30 Jahren noch nicht so in dem Extrem der Fall.
Ja, und du kannst dich jetzt Gewinner des Fernsehschachpreises 1991 nennen, das ist doch was.
Ja, Schach der Großmeister.
Genau, ja, legendär.
Ich fand diese Sendung immer ganz toll, muss ich sagen.
Ja, absolut. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Ja. Ja, du wurdest dann aufgrund deiner Leistung auch in die deutsche Nationalmannschaft berufen, mehrfach. Und ja, ich habe mir so überlegt, nach welchen Highlights frage ich dich jetzt. Da gibt es zum Beispiel die Schacholympiade in Manila 92, wo Legenden wie Robert Hübner und Vlastimil Hort in deiner Mannschaft waren. Das waren ja auch Typen, da gibt es bestimmt Anekdoten auch zu erzählen, oder? War das so das Highlight, oder?
Also ein Highlight von Manila zu nennen, das fällt mir jetzt gerade schwer. Also das Highlight war vielleicht ein bisschen das Hotel, in dem wir reservierten. Das war das Hauptquartier von General MacArthur im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, Manila Hotel heißt das. Also ein Spitzenhotel, in dem man selten verkehrt. Und gut, das ist jetzt natürlich alles 30 Jahre her. Ich sag mal, ich habe vielleicht nicht so übel dort gespielt, aber ehrlich gesagt, die Erinnerung ist jetzt schon ein bisschen verblasst.
Okay. Na ja, gut, auf jeden Fall bist du mit der Nationalelf ganz schön rumgekommen und das ist ja auch immer eine schöne Sache am Schach.
Naja, nicht mal so, wie ich wollte, muss ich sagen, weil eigentlich war es dann fast 94 schon wieder vorbei. Also 94 war dann die Schacholympiade in Moskau, da war ich noch dabei. Und 96, jetzt weiß ich nicht, war das, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, müsste man nachschauen, da bin ich dann schon nicht mehr nominiert worden, wobei bei mir war halt auch immer das Problem, dass ich ja beruflich gebunden war und so eine Olympiade, da sind ja schnell mal 2 Wochen Urlaub weg und das war auch nicht immer so ganz einfach in Einklang zu bringen und dann ist natürlich klar, die Konkurrenz schläft nicht, also zum Beispiel, ja, Kickel war ja auch ein starker Konkurrent oder Matthias Wals. Und eigentlich hat mich immer so ein bisschen traurig gemacht, dass in meiner Karriere so wenig Olympiaden und Europameisterschaften gespielt habe. Ich glaube, es waren 2 Europameisterschaften und 2 Olympiaden.
Ja, 2 mehr als die allermeisten Schachspieler.
Ja, natürlich die allermeisten schon, aber es ist halt immer die Frage, an welchem Maßstab man sich misst.
Ja. Ja, dann springen wir doch mal in die Gegenwart. Dein aktueller Verein schon seit 2009 ist Zugzwang München. Ihr spielt da in der 2. Liga. Ja. Habt ihr Ambitionen zum Aufstieg? Wie läuft's?
Es läuft im Moment super. Also wir hatten allerdings jetzt am letzten Wochenende Glück. Also Glück nicht in der Form, dass wir gewonnen haben. Wir haben verdient gewonnen, unsere beiden Matches in Leipzig, auch gegen unseren Angstgegner Aue. Aber parallel an einem anderen Spielort hat der bisher favorisierte Verein Göggingen beide Runden verloren, also gegen Regensburg und gegen Passau. Und auf einmal liegen wir an der Spitze der Tabelle. Und zur Frage, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht, zum einen würde ich jetzt gerne noch das Ergebnis der letzten 4 Runden abwarten, also 4 Einzelrunden oder 2 Wochenenden. Und zum anderen ist das tatsächlich eine Entscheidung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann, also von der 2. in die 1. aufzusteigen, weil halt auch die Kosten dann sprungartig nach oben gehen und ja, eigentlich müsste man sich dann noch verstärken, weil man sonst einfach irgendwo am unteren Ende der Tabelle völlig chancenlos rumkrebst. Die 1. Bundesliga ist halt mittlerweile so stark geworden, dass man eigentlich schon fast mit 8 Großmeistern in der Besetzung antreten muss und das haben wir einfach nicht. Und insofern weiß ich nicht so recht, ob wir hier wirklich auf Kurs 1. Bundesliga stehen oder nicht.
Mit der nächsten Frage muss ich dich kurz ärgern. Im Vorjahr gab es Vorwürfe von einer Remis-Absprache gegen Passau. Da habt ihr 8 schnelle Remis gemacht. Das sah von außen ein bisschen doof aus. Was war da los?
Ja, ich Also erstmal muss ich sagen, gut, ich war stellvertretender Mannschaftsführer an dem Wochenende, weil der eigentliche Mannschaftsführer, das wäre sein letzter Kampf gewesen, der war nicht da. Und ich hatte keinen Spieler angewiesen, Remis zu machen. Keinen einzigen. Allerdings, als ich war Playing Captain, habe ich mir selber erlaubt, meine Partie nach 5 oder 10 Minuten Remis zu machen, aus dem einfachen Grunde, dass ich am Tag zuvor also einen Läufer eingestellt hatte in guter Stellung, also wahrscheinlich fast Gewinnstellung. Und das hat mich dann so geärgert und ich wusste, dass mein Gegner, der war der aus Wien auch, der Schwabenmäler, und dann dachte ich, der will sicher früher nach Hause fahren und wenn er dem ein schnelles Remis anbietet, dann sagt er nicht nein. Ja, und dann bin ich nach diesem Remis, das war das erste Remis des Kampfs, bin ich nach unten gegangen. Und so 20, 30 Minuten später kommt ein Spieler runter und sagt, ja, also so wie es aussieht, sind jetzt die ersten 6 Bretter Remis. Dazu muss ich aber sagen, dass keiner von diesen Spielern bei mir gefragt hat. Also gut, ich war auch nicht im Saal, ja. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass alle Partien Remis enden. Also alle auf den ersten 6 Brettern, um genau zu sein. Und insofern bin ich dann also hochgegangen, habe es angeschaut, es war eben tatsächlich so, nur die beiden letzten Bretter haben noch gespielt und dann, als ich wieder unten war, kam wieder ein Spieler raus und hat gesagt, so und jetzt ist erneut das Remis-Angebot von den Passauern da. Also für uns ging es um gar nichts mehr und nun gut, also ich wollte unseren Spielern das nicht nehmen, die waren beide mit Remis einverstanden. Aber auch da muss ich sagen, das Remis-Angebot ist nicht von mir ausgegangen. Also, dass ich jetzt zu jemandem gegangen wäre und gesagt hätte, mach mal Remis. Und insofern, es gab auch nie eine offizielle Anfrage bei mir zu dem Thema. Aber insofern fühle ich mich also völlig unschuldig bei diesem etwas seltsamen Ergebnis. Und was natürlich auch noch dazu kam, also der Raum war am Vortag sehr heiß geworden, weil das war im Sommer, durch Corona, aber das war die Runde im Sommer verschoben worden und es gab keine Klimatisierung. Und das war sicher auch ein Grund, der mit reingespielt hat, dass es im Raum ein bisschen heiß geworden war am Vortag und man und die Spieler das nicht nochmal haben wollten.
Okay. Ja, bevor du deine Koffer für Kassel packst, 2, 3 Fragen hätte ich noch, kurzer Art. Das eine ist zur ersten Bundesliga. Da gab es früher eine ganz tolle Veranstaltung, die zentrale Endrunde der Bundesliga. Da haben sich alle Spitzenmannschaften getroffen und ja, eigentlich super zur Vermarktung geeignet. Und dieses Jahr soll das ausfallen, habe ich gehört. Kein Ausrichter, kein Sponsor. Irgendwie schade, weil das doch so die ja, Spitzenveranstaltung der Bundesliga ist. Und Geld ist ja da, zumindest um die ausländischen Großmeister einzufliegen. Aber dieses Produkt wird nicht so richtig präsentiert, hat man manchmal den Eindruck. Siehst du es auch so? Warum ist es so?
Also erstens muss ich jetzt natürlich sagen, nachdem wir die letzten 3 Jahre in der zweiten Liga wieder gespielt haben, nachdem wir aus der ersten abgestiegen waren, ist natürlich eine gewisse Distanz zur ersten Bundesliga da. Das heißt, ich bin da nicht mehr so tief drin. Und grundsätzlich sehe ich das auch so, ja. Also die Zentralrunde ist eigentlich das Aushängeschild der Bundesliga, der ersten Bundesliga. Und das haben auch die Vereine immer sehr gut angenommen. Also wir waren ja selber von Zugzwang da auch beteiligt in Berlin. Das hat ja der Paul Zien hauptsächlich organisiert. Und natürlich finde ich das schade, wenn es dieses Jahr ausfällt. Andererseits ist es auch keine Verpflichtung. Es ist halt, man muss das wie so ein Schachfestival sehen. Ja, da war ein Riesenraum im Hotel in Berlin und das war halt auch für die Zuschauer natürlich sehr attraktiv.
Ja, dann hoffen wir, dass da noch die Kurve gefunden wird und das vielleicht doch wieder stattfindet. Genauso wie dieses Kränke-Schachturnier, das ja auch immer ein tolles Turnier war und dieses Jahr wieder auszufallen droht. Aber gut, wir sind schon fast am Ende. Lass uns noch einen kurzen Ausblick werfen auf die Highlights des kommenden Jahres. Und da findet im April die Schach-WM statt. Allerdings ohne Magnus Carlsen, der ja nicht mehr, ich weiß nicht, ob man keine Lust sagen kann oder zumindest er ist mit dem Modus nicht einverstanden. Ist die WM ohne ihn wertlos?
Ja, darüber haben sich schon Klügere als ich die Köpfe zerbrochen. Also zuerst zu seiner Motivation muss ich sagen, ich verstehe es total. Also der ist 10 Jahre nach Illo die Nummer 1 der Welt, hat unglaublich viele Turniere gewonnen, hat jedes WM-Match gewonnen und jeder weiß, dass dass es keine Kleinigkeit ist, so ein Weltmeisterschaftsmatch zu gewinnen, selbst wenn man der deutliche Favorit ist. Er braucht ja sein ganzes Team, er muss sich dann vielleicht einen Monat vorher schon vorbereiten und dann ist die Anspannung extrem hart und die ganze Welt schaut zu. Also insofern bin ich da, habe ich allergrößtes Verständnis dafür, dass er gesagt hat, dass er diesen Zirkus, in Anführungszeichen, den WM-Zirkus, nicht nochmal mitmachen will. Zu der Frage, wie ist dann jetzt eigentlich das kommende Weltmeisterschaftsmatch zu bewerten? Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Verlauf ab, ob es ein spannendes Match wird. Also das letzte war ja eher keins, da wurde ja der Nepo ziemlich deklassiert. Also auf jeden Fall kann es mal ein schachlicher Leckerbissen werden, wenn beide Seiten gut spielen, und davon gehe ich mal aus. Aber ich denke, dass der Sieger dieses Matches halt offizieller Weltmeister ist, aber nicht von allen so gesehen wird. Und es kann auch so sein, dass wenn ein Spitzenturnier irgendwo auf der Welt stattfindet, dass vielleicht der Carlsen mit seiner höheren Elo-Zahl mehr Antrittsgeld oder mehr Preisgeld gewinnt als der amtierende Weltmeister. Insofern ist das natürlich ein Problem. Diese Situation hat es ja wirklich schon sehr, sehr lang nicht mehr gegeben, weil meistens sind die Spieler, die ja dann ihren Titel verloren haben, die von denen hat man dann nicht mehr viel gehört. Also wie ein Kramnik, wie ein Kasparov, wie jetzt auch ein Karpov, ne, da war es dann irgendwie so, da war dann auf einmal die Luft raus und die haben gar nicht mehr viel gespielt. Aber das Problem ist ja, dass der Carlsen wahrscheinlich weiterhin sehr aktiv bleiben wird. Also ich würde es nicht mal ausschließen, wenn er wieder Lust bekommt, dass er dann sogar zum nächsten Weltmeisterschaftszyklus antritt, um sein Ziel, um seinen Titel zurückzugewinnen. Vielleicht motiviert ihn das sogar. Also ich finde, auszuschließen ist es nicht.
Ja, es bleibt spannend. Ja, Gary, die Stunde ist wie im Fluge vergangen. Ja, mir bleibt nur vielen Dank zu sagen. Es war sehr interessant. Also man kann mit dir wirklich über alle Aspekte des Schachs eigentlich reden. Meine allerletzte Frage in dem Podcast, die ist, ob wir noch was Wichtiges vergessen haben oder ob du noch eine Botschaft loswerden möchtest.
Ja, also ich würde mich tatsächlich noch mal kurz dem Thema Frauenschach zuwenden. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass es für Schach auf Dauer nicht gut ist, wenn starkes zahlenmäßiges Missverhältnis zwischen Männern und Frauen besteht. Und ich habe mal gelesen, es gibt im Deutschen Sportbund überhaupt nur noch eine Sportart, die einen vergleichbar niedrigen Frauenanteil hat wie das Schach. Und das ist Angeln. Also Sportangeln ist auch extrem männerdominiert. Und deswegen habe ich auch diesen Schwerpunkt gesetzt in meiner Amtszeit als Leistungssportreferent. Ich konnte natürlich nur einen kleinen Beitrag leisten, weil dieses Power-Programm ja nur 6 Spielerinnen betroffen hat. Aber ich muss sagen, ich habe immer ein offenes Ohr, wenn es darum geht, dass das Frauenschach in Deutschland und natürlich sogar der ganzen Welt vorankommt, weil ich der Meinung bin, es ist einfach natürlich ein natürlicheres Umfeld, so könnte man es vielleicht sagen, wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Turnier fährt, also man stellt sich vor, man fährt auf ein offenes Turnier und dort würden 20-30% der Teilnehmer würden Frauen sein, ja, dann hätte man doch ein viel natürlicheres Umfeld, als wenn 95-98% Männer sind, ja. Und das ist eigentlich das, was ich meine. Und dann vor allem, ich denke, wenn mal eine Initialzündung stattfinden würde, also wenn mehr Frauen sich in die Vereine trauen würden, dann würden die ja wiederum auch mehr Frauen nachziehen. Und das ist irgendwie das, was fehlt. Und ich muss sagen, je älter ich geworden bin, umso weniger Lust habe ich auch, zum Beispiel jetzt in den Schachclub zu gehen, wenn ich weiß, dass da nur Männer sitzen. Nicht, weil ich jetzt Bedarf hätte, eine Frau zu finden. Ich bin glücklich verheiratet. Aber es ist einfach ein bisschen, es fehlt was. Es fehlt vielleicht eine nette Unterhaltung. Und deswegen stehe ich also voll hinter dem Ziel des Deutschen Schachbunds, den Frauenanteil sichtbar zu erhöhen, und bin gespannt, was sich da in den nächsten Jahren tun wird.
Ja, ein schönes Schlusswort. Da drücke ich dir und uns allen, ich beteilige mich an dieser Mission auch gerne, drücke ich uns allen die Daumen, dass wir das hinkriegen, den Frauenanteil da zu erhöhen. Und ja, dann bleibt mir nur Danke nochmal zu sagen. Viel Erfolg bei deinen Wochenendaktivitäten in Kassel, auf dass der Schachbund zur richtigen Satzung findet. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dann.
Alles klar, Michael. Danke fürs Interview. Tschüss.
Tschüss. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern bei einem richtigen Schachgeschäft zu kaufen, nämlich bei schachdepot.de. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert, und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 € beim Schachdepot. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.
Hey, hier sind Gordon
und Tobi vom Videogamecast. Jeden zweiten Sonntag beleuchten wir Videospielreihen, die uns am Herzen liegen, diskutieren über die Gaming-Culture und haben einfach generell sehr viel Spaß mit Videospielen.
Sogar das ein oder andere spannende Interview bekommen wir hin. Und für euch tauchen wir tief in die Kultur und Geschichte des Gamings ein.
Let's go! Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
überall, wo es Podcasts gibt.